Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Sponsor, der das diese Woche möglich macht, ist der neue Fitnessclub The Ray in der Alster Schwimmhalle. Am besten noch heute Mitglied werden und den Sommer gratis trainieren.
Heute befrage ich den Geschäftsführer des Bistros Camagnol in der Schanze, Alvaro Rodrigo Piña Ortay. Ahoi Alvaro.
Hallo Lars.
Lieber Alvaro, euer Bistro bietet kreative französische Gerichte und hausgemachte Cocktails. So liest man das auf der Karte. Und es gibt jetzt einen Mittagstisch. Warum macht ihr jetzt auf einmal einen Mittagstisch?
Also erstens, kreativ steht bei uns nicht auf der Karte. Das ist ja eine divine Eigenschaft, die wir Menschen ja gar nicht haben. Aus dem Nichts erschaffen kann nur Gott. Deswegen benutzen wir das kreativ nicht. Aber unabhängig davon, warum haben wir den Mittagstisch jetzt? Weil es eine ökonomische Notwendigkeit ist.
Aber
also, Mittagstisch kann man ja offen zugeben.
Mit Mittagstisch lockt man ja eigentlich nur Leute an. Da wird man ja selber nicht reich. Man macht die satt zum halben Preis, sage ich jetzt mal übertrieben. Aber abends ist doch bumsvoll. Also zur Erklärung, das Bistro Camagnol ist aus meiner Sicht heraus so das Treffen von Bon Vivants, von Leuten, die wirklich sehr gerne schmackhaft und gut essen. Leute, die vor allen Dingen in der Kultur sehr erfolgreich sind, ist manchmal ein bisschen wie ein Theatertreffen. Aber damit würdet ihr natürlich nie werben. Ihr seid ja nicht das Borchert, die mit den Promis werben, sondern ihr seid da sehr hanseatisch. Deswegen kannst du jetzt nur so stumm in dein Mikrofon reingucken. Aber das ist so meine Sichtweise, mitten in der Schanze, super gelegen, sehr fantastische Atmosphäre. Also nach dem Essen trinkt man noch 3 Flaschen Wein. Das ist so meine Sichtweise aufs Camagnol. Was ist denn deine?
Das ist eine sehr wohlwollende Sichtweise. Schön und danke, dass es offensichtlich noch funktioniert, das nach außen zu strahlen. Nein, es geht uns ja, also eigentlich läuft es abends immer noch sehr gut nach einigen Tälern, die wir in der Corona-Zeit durchschritten haben. Und danach hat sich das wieder gefangen. Fakt ist aber, dass sich die Kosten, die wir haben, nicht gefangen haben. Also wir haben mittlerweile mit eine Kostenlast zu stemmen, die wir aus dem normalen Abendgeschäft nicht mehr tragen können. Und deswegen ist natürlich die Idee, den Mittagstisch jetzt einzuführen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht natürlich ist das, was dann pro Kopf hängen bleibt, sehr viel geringer als abends in so einem Mittagstisch. Ne? Aber vielleicht ist es genau das Quäntchen, was uns gerade noch fehlt, um wieder irgendwie entspannt auf Kurs zu kommen. Es ist halt jetzt gerade nicht mehr die Zeit, uns gibt es jetzt 10 Jahre und momentan ist nicht die Zeit, wir haben eine schöne Terrasse, wir haben, wie ich finde, ja auch tatsächlich einen ganz schönen Laden, der aber nur 4 Stunden am Tag geöffnet hat. Also Leute sind da teilweise 12, 13 Stunden am Tag am Rödeln, damit diese 4 Stunden irgendwie mit frischem Essen, mit guten Sachen irgendwie bespielt werden können. Und in diesen 4 Stunden können wir aber das Geld nicht mehr einnehmen, was es kostet, das bereitzustellen. Und deswegen war halt so die Idee zu sagen, wir gehen jetzt wieder in den Mittagstisch, was so ein bisschen, vor 10 Jahren haben wir es schon mal gemacht und das haben wir nur 2 Wochen gemacht, weil wir da noch ein bisschen, das war unsere Zeit des Purpur und des Goldes und wir wollten halt nicht, konnten uns mit dieser schnöden Kalorienzufuhr irgendwie nicht zufrieden geben, fanden das wahnsinnig unsinnlich und uninteressant. Und deswegen haben wir es wieder eingestellt, weil wir auch mit dem Abendbetrieb unsere Kosten decken konnten. Mehr wollten wir ja nie, so, aber das haben wir gut hinbekommen. Und das funktioniert halt jetzt einfach nicht mehr, also bei uns nicht mehr zumindest. Ne? Also wenn wir das Personal vernünftig bezahlen, also die Leute ja auch einfach ein würdiges Auskommen von ihrer Arbeitskraft haben sollen, dann, also unsere Gehälter haben sich ungefähr 30-40% erhöht zur Vor-Corona-Zeit. Und wir haben vorher auch schon gute Gehälter gezahlt. Wir haben die 4-Tage-Woche eingeführt bei Lohnerhöhung. Mhm. Das muss halt irgendwie finanziert werden, sonst hätten wir auch kein Personal gekriegt. Also unabhängig, oder ich weiß nicht, ob wir kein Personal bekommen hätten, aber es war eine Zeit, wo alle Gastronomien sehr, sehr stark Personal gesucht haben und es einfach händeringend gesucht haben, also Fachpersonal. Jetzt nicht irgendwelche Leute, die da so als Tellerschubse einfach nur durch die Gegend laufen, sondern Leute, die sich auch auskennen, eine Flasche Wein öffnen können, sie die auch erklären können oder die Speisen dazu erklären können. Und da haben wir gemerkt, okay, die 4-Tage-Woche bei Lohnerhöhung ist ist das Mittel, wie wir die Leute halten können, beziehungsweise neue Leute anholen können. Aber das kostet halt ein Stück weit. Und auch sonstige Fixkosten haben sich ja massiv erhöht, ne? Und seit Januar haben wir die Mehrwertsteuererhöhung, die ja absehbar war so ein Stück weit. Und wo ich auch gar nicht darauf beharre, dass die Gastronomie irgendwelche Sonderregelungen haben soll im Gegensatz zu anderen Gewerbetreibenden. Aber dass diese, also man muss sich ja ausmalen, dass so 12% vom Essen sind einfach mal bei einem Hauptgericht einfach mal 3,50 Euro bis 4 Euro teilweise, die zusätzlich an Vater Staat abgedrückt werden müssen. Von jedem Hauptgericht, von jedem Teller, der da rausgeht. Das ist das, was uns am Ende fehlt, am Ende des Monats. Weil ich die Preise auch nicht so, also irgendwo ist ja auch ein Limit erreicht, wie viel man nehmen kann für, wie viel wir nehmen wollen auch für einen Teller. Und deswegen halt jetzt die Überlegung, okay, wenn wir das schaffen, den Mittagstisch zu etablieren und vielleicht ein Stück weit auf Masse zu gehen, also auch wieder Leute anzusprechen, die wir verloren haben, indem wir teurer geworden sind.
Oder abends immer ausgebucht, so richtig spontan, ist es ja auch schwierig, dann zu euch zu kommen mit vier Leuten, ne?
Das stimmt, meistens schon. Es gibt immer so, der Mittwoch ist immer so ein Tag, der immer so ein bisschen wehtut noch. Also da gibt es immer noch Kapazitäten.
Wo du es jetzt ausgesprochen hast, wird der Mittwoch jetzt auch immer voll sein.
Aber sonst ist es tatsächlich, aber es ist auch nicht mehr so, dass es immer so ist, ne? Also, es war eine Zeit lang, also früher war, wenn wir aufgemacht haben, war eine Schlange vom Laden. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Wir sind ja jetzt angekommen, wir sind ja jetzt, gehören zum alten Eisen. Also sind ja jetzt nicht mehr frisch.
Wenn das Carmagnol zum alten Eisen gehört, dann ist das jetzt schon für dich der Absprung in ein neues Abenteuer? Weil wir kennen uns jetzt schon viele Jahre und in diesen Jahren hast du ja nicht nur das Carmagnol gemacht, du hast das Golem gemacht, du hast bei Deichkind mitgearbeitet, du warst mal in der Modebranche, hast also wirklich ja sehr vielfältig dich immer wieder aufgestellt. Juckt's dir schon in den Fingern?
Nein. Tatsächlich habe ich die letzten Jahre schon, oder das letzte Jahr, also ich bin jetzt Papa geworden, ganz frisch.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Habe das letzte Jahr viel darüber nachgedacht, was, ob ich sonst was anderes machen möchte und habe festgestellt, dass ich habe noch nie etwas so lange gemacht wie das Bistro Carmagnol. Und ich habe gemerkt, dass ich da doch sehr dran hänge. Also auch wenn ich selbst Vegetarier bin und ungefähr die Hälfte der Speisen nicht essen kann, die da auf der Karte sind, hänge ich da sehr dran an diesen Ort, den man geschaffen hat, ne, der belebt wird abends von den Leuten, wie sie sich da drin bewegen, wie man, ich liebe es, da einfach in der Ecke zu sitzen und die Leute zu beobachten, wie sie sich da, wie dieser Laden funktioniert. Also das, was man sich ausdenkt und hier noch Farben und hier eine Fliese und hier machen wir dieses Material oder was weiß ich was. Und dann zu sehen, wenn es dann belebt wird, auch natürlich durch die Speisen und Getränke, die rauskommen oder so. Das ist schon eine große Befriedigung. Und ich merke, dass ich, und das Restaurant bietet mir auch viele Freiheiten, nämlich keinen geregelten Alltag zu haben, was ja immer meine Prämisse war, seit ich die Schule verlassen habe, dass ich im Idealfall einen Alltag
also
habe.
Also 9 bis 5 ist für dich eine Horrorvorstellung.
Nicht vorstellbar.
Ja.
Was bedeutet, dass ich eigentlich meistens wesentlich länger arbeite als von 9 bis 5.
Ja.
Aber irgendwie fühlt sich die Knute, ist nie nicht so schmerzhaft, weil die irgendwie selbst ausgewählt ist. Und ich kann jeden Tag spontan sagen, ich fahre jetzt in Urlaub für 2 Wochen oder was weiß ich was. Ne? Also ich habe da oder ich will heute nicht arbeiten.
Also du bist als Chef klassischer Feuerwehrmann. Du bist jetzt nicht Conferencier, der jeden Abend da steht und die Leute erwarten, dass du fragst, ob es geschmeckt hat.
Das bin ich nicht, aus 2 Gründen. Erstens ist der Laden zu klein. Es gibt gar keinen Ort, wo ich physisch stehen kann, um das zu machen. Und zweitens auch, weil ich nach dem Golem, was sehr auf meine Person gemünzt war und es nur funktionierte oder gefühlt sehr viel davon abhing, dass ich präsent war vor Ort und mir auch die Nächte, die Partys bis zum Ende dann um die Ohren geschlagen habe, dass ich mir geschworen habe, dass ich sowas nie wieder machen möchte, nie wieder mir selber einen goldenen Käfig bauen, in dem ich dann sein muss und der sonst ohne mich nicht funktionieren würde.
Also das Carmagnol ist dein Hafen, in dem du angekommen bist. Es wird jetzt nicht zu erwarten sein, dass du eine Spedition eröffnest oder einen Bäderbetrieb, wie auch immer, weil du bist ja wahnsinnig hin und her gesprungen. War das irgendwie der Rausch der Abwechslung oder liegt es auch daran, dass du eigentlich immer nur deinem Herzen gefolgt bist und gar nicht das, was du vielleicht gelernt hast sozusagen?
Ja, ich habe ja nicht viel gelernt. Ich habe ja nur Geschichte studiert.
Mhm. Aber du hast zumindest mit jedem deiner Projekte ja irgendwie auch Geschichte geschrieben.
Mal mehr oder weniger, glaube ich, schon in der kleinen, also im ganz kleinen Mikrokosmos der Stadt. Auf jeden Fall, glaube ich, hat man hier und da seine kleine Duftmarke hinterlassen. Aber ich glaube, dass es, also es ist eine sehr persönliche Frage, die würde ausufernd, glaube ich, zu erzählen. Aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall, muss ich nicht mehr weglaufen. und habe auch dieses klassische Hochstapler-Syndrom, unter dem ich auch gelitten habe. Wenn irgendetwas zu gut lief, habe ich dann versucht, dann die Kurve zu kratzen, bevor es dann irgendwann, also ich habe es nicht ausgehalten oder hatte Angst davor, dass es dann halt, dass man entlarvt wird, dass man da nicht hingehört, wie auch immer. Das hat auch viel mit der Fluchtbiografie zu tun und mit ganz vielen anderen Geschichten, so auf einer individualpsychologischen Ebene.
Es ist schon lange nicht mehr in der öffentlichen Diskussion die Veränderung in der Schanze, weil gefühlt sind die irgendwie abgeschlossen. Ich glaube, viele Leute haben einfach aufgegeben und lassen jetzt diese komischen Filialbetriebe zu. Die Italiener werden alle nicht mehr von wirklich italienischen Köchen gelenkt und so weiter und so fort.
Der Franzose auch nicht von einem Franzosen.
Nee, von einem Chilen. Aber nichtsdestotrotz, also es kommt ja immer mehr zu so einem Rummel- und Jahrmarkt hier irgendwie. Wie siehst du denn die Entwicklung der Schanze? Auch so kritisch oder sagst du auch, naja, egal?
Also falls Rummel und Jahrmarkt, also meinst du, das ist, bist du auf der Suche nach dem Authentischen, was hier weggeht?
Das ist ja weg irgendwie. Oder nur noch in kleinen Nischen zu finden. Hier nochmal einen Plattenladen und da vielleicht nochmal eine kleine Bar.
Ich glaube, dass, also wie du sagst, dass der Prozess der Gentrifizierung gänzlich abgeschlossen ist. Das, was hier auch an widerspenstigem Potenzial vorhanden war, ist nur noch Folklore oder auch Kulisse im Endeffekt. Wir haben hier ja keine organisierte große, also doch, die leben hier noch in Wohnprojekten und so, aber wir haben ja keine große linke Bewegung mehr. Auch die Migranten sind verdrängt worden. Das junge Klientel ja auch, also früher, als ich hierher gezogen bin, vor über 30 Jahren, war das ja noch sehr migrantisch und studentisch geprägt und so. Davon ist ja nichts mehr übrig geblieben. Also ich glaube schon, dass der Prozess einfach abgeschlossen ist. Und der Stadtteil lebt noch so ein bisschen von diesem Nimbus der Vergangenheit, von diesem Flair oder von dieser Zuschreibung, die aber eher von außen noch kommt und immer noch nach innen so als Selbstverständnis existiert. Aber es gibt keine gelebte Praxis mehr. So.
Ja.
Aber es gibt andere Stadtteile, die spannend sind. Also fahren wir nach Wilhelmsburg oder so. Also ja, da passiert unbedingt total viel. So. Und ich glaube, das sind die Stadtteile jetzt, wo das Leben billig ist. Und also das Problem ist ja, dass der Kapitalismus alles hervorbringen kann und ganz viel Wertschöpfung und so, die aber nur bei ganz wenig Leuten ankommt. Aber es kann nicht irgendwie die Voraussetzungen, also um das, was hier ja der Fall war früher mit den Etagentoiletten und Kohleheizungen, war ja einfach, dass es nichts gekostet hat. Und das zieht natürlich Leute an, die natürlich auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, die sich aber eben nicht so integrieren lassen in oder disziplinieren lassen vielleicht auch in so, ja, so gesellschaftliche Prozesse. Und ich glaube, dass deswegen würde ich dir zustimmend sagen, dass der Prozess der Gentrifizierung hier abgeschlossen ist. Und manchmal ist es ein bisschen traurig zu sehen, also auch am Wochenende oder an sich, was hier passiert. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie der Gang der Dinge. Und ich finde nicht, dass man irgendwie, ich finde es irgendwie auch gut, dass diese Idee von, es gab ja immer so eine merkwürdige, so ein identitäres Ding, auch in St. Pauli oder so, wir sind anders als die anderen oder so. Ne? Und immer wenn du wir erschaffst, schaffst du einen anderen, die anderen. Also das Wir kann sich ja nur über die anderen als Spiegelbild konstituieren. Und ich finde das immer problematisch, wenn Identitäten so konstruiert werden. Und ich glaube, dass diese Identitäten einfach auch problematisch sind. So, also so kann man das jetzt einfach mal ganz grob, ohne weiter ins Detail zu gehen.
Problematisch ist auch immer die eine Seite von unserer Kategorie.
Nice. Oder Scheiß.
Also möchtest du auf ein Problem hinweisen oder möchtest du jemanden loben zum Abschluss unseres Gesprächs? Nice oder Scheiß?
Wir sind schon
Scheiß
am Ende. Okay, also eigentlich ist Loben immer viel schöner und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, weniger negativ durch die Gegend zu laufen.
Und jetzt bringe ich dich doch wieder in alte
Muster. Ja, aber ich
finde,
also tatsächlich habe ich gedacht, wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich sagen, Scheiß auf Klaus-Michael Kühne. Weil ich finde, dass dieser Typ, der irgendwie sein Vermögen geerbt hat, in dem sein Vater, sein Kompagnon nach Theresienstadt hat verschicken lassen, wo er umgebracht worden ist und der sein Vermögen mit Zwangsarisierung und einfach mit Blutgeld tatsächlich gemacht hat, sich so breitbeinig hier in dieser Stadt aufstellt und zu jedem eine Meinung hat, sei es jetzt nun das Haberfront Literaturfestival, dem er seine Unterstützung entzieht, der sich einfach wie so ein Feudalherr aufführt, der überhaupt kein bisschen irgendwie Demut zeigt oder so, dem sende ich ein großes Scheiß, weil ich den einfach extrem unangenehm finde und unpassend auch für unsere Zeit, wo ich mich auch frage, warum wir als Gesellschaft überhaupt zulassen, dass jemand 42 Milliarden Euro Privatvermögen haben kann. Also da läuft doch was schief, wenn wir hier die Obdachlosen draußen sehen und all die Probleme, die die Leute haben.
Definitiv läuft da einiges schief. Alvaro, wir werden es jetzt nicht mehr ändern können. Wir müssen unser Gespräch beenden. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass wir mal wieder sprechen können. Und wir sehen uns dann spätestens zum Mittagstisch.
Dankeschön. Danke, Lars. Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.